Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Als zweite Schriftlesung lesen wir heute einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief, und zwar Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 8. Die Wortverkündigung wird sich dann konzentrieren auf die Verse 5 bis 8, aber um des Zusammenhangs willen lesen wir noch einmal ab Vers 2. Jakobus Kapitel 1, ab Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Abschnitt aus dem Wort Gottes, auf den wir heute hören wollen, den wir heute bedenken wollen, also die Verse 5 bis 8 aus Jakobus 1, ist ein Aufruf zum Beten. Und es geht hier nicht um einen allgemeinen Aufruf zum Beten, sondern diese Anweisung steht im Zusammenhang mit den Anfechtungen, mit Versuchungen, mit Schwierigkeiten, in die Christen geraten können. Wie gehen wir dann in solchen Situationen, in solchen Zeiten damit um? Das heißt, diese Verse 5 bis 8 knüpfen unmittelbar an die vorherigen Verse an. Und wir werden hier in unseren Versen aufgerufen, um Weisheit zu beten. Aber in diesen Versen werden wir nicht nur dazu aufgerufen, um Weisheit zu beten, sondern wir erhalten hier auch eine gewaltige Verheißung. Das heißt, derjenige, der Gott um Weisheit bittet, der wird sie bekommen. Das heißt ausdrücklich, Gott wird diese Weisheit geben, gern und ohne Vorwurf. Vers 5. Und Jakobus fügt ausdrücklich hinzu, dass wir um diese Weisheit im Glauben bitten sollen, ohne zu zweifeln. Fügt er noch hinzu. Das Erlangen dieser Verheißung ist also ganz offensichtlich kein Automatismus. Vielmehr ist der Empfang der Weisheit verknüpft mit dem Beten im Glauben. Damit wir das nicht überlesen, fügt Jakobus gleich noch hinzu, ohne irgend zu zweifeln. Also, Jakobus wiederholt immer wieder, so hat man den Eindruck, das Gleiche, um es deutlich zu machen, um es in uns hineinzubrennen, gewissermaßen. Und wenn wir nun die Frage stellen, worauf gibt dieser Abschnitt eigentlich eine Antwort? Was ist hier eigentlich das Problem, auf das Jakobus eingeht? Dann können wir die Antwort darauf zugespitzt folgendermaßen zusammenfassen. Der Heilige Geist legt hier den Finger darauf, dass es Menschen gibt, die glauben, dass sie glauben. Es gibt Menschen, die sich einbilden, Christen zu sein, aber ihr Christsein ist in Wahrheit leblos. Es ist tot. In Wahrheit führen sie im Alltag ein Leben ohne Gott. Da kommt Gott bei ihnen nicht vor. Es geht also heute um ein sehr ernstes Problem. Wenn wir einmal in unserem Bekanntenkreis die Frage stellen würden, was eigentlich einen Christen ausmacht, was ihn eigentlich kennzeichnet, ich kann mir vorstellen, wir würden unterschiedliche Antworten bekommen. Vielleicht würden wir die Antwort bekommen, ein Christ, das ist jemand, der ein anständiges und ordentliches Leben führt, der sich nichts zu Schulden kommen lässt. Und dann wird Gott mich auch einmal nicht verachten. Und wir würden darauf antworten, ordentlich und anständig zu leben, das ist sicher gut, aber ein Kriterium für Christsein ist das nicht. Jemand anders würde vielleicht antworten, Christsein, das ist, wenn man getauft ist. Darauf würden wir antworten, ja, die Taufe ist wichtig, aber durch die Taufhandlung allein bist du nicht ein Glaubender geworden. Zum Christsein gehört der Glaube unbedingt hinzu. Jemand anders würde vielleicht antworten, also ob man Christ ist oder nicht, das weiß man gar nicht. Das sieht man dann nach dem Sterben. Die Heilige Schrift sagt, du kannst in diesem Leben Glaubensgewissheit haben. Und vielleicht würden sie dann hinzufügen, ja, aber bei einem anderen, da weiß ich das nicht. Ich kann einem anderen ja nicht ins Herz schauen. Wir würden sagen, richtig, wir können einem anderen nicht ins Herz schauen. Aber trotzdem mal die Frage, gibt es nicht trotzdem Merkmale für echtes, für authentisches Christsein? Ist es nicht zum Beispiel, so fragen wir ein starkes Indiz, ein starker Hinweis, an dem wir einen Christen erkennen können, wenn er, sagen wir mal, erstens das Evangelium mit Interesse hört, ohne inneren Widerstand, mit einem offenen Herzen. Und zweitens, wenn er das Gehörte des Evangeliums dann mit Freuden annimmt, er reagiert darauf mit Freude. Es geht nicht in das eine Ohr rein und in das andere raus. Und drittens, wenn jemand dann offensichtlich dem, was er da gehört hat, auch glaubt, sagt, ja, stimmt. Ist das nicht ein wirklicher Christ? Sind das nicht Kriterien, die zählen? Meine Brüder und meine Schwestern, in der ersten Schriftlesung heute, in Lukas Kapitel 8, machte unser Herr eine ganz bemerkenswerte Aussage. Jesus erzählt in diesem Abschnitt das bekannte Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und in diesem Zusammenhang spricht er von Leuten, in die der Same des Wortes Gottes gefallen ist. Und er fährt dann folgendermaßen fort. Ich lese nochmal Vers 13. Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen gesät sind, das sind die, die das Wort, wenn sie es hören, es mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben. Nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Ich war, hier nennt der Herr die gleichen Merkmale, die ich eben gerade aufgezählt habe, bei denen wir uns überlegt haben, sind das nicht wirklich Indizien, wenn wir so jemanden in der Gemeinde sehen für authentisches, für echtes Christsein? Dann sagt Jesus aber, in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das Wort, das hier für abfallen steht, das kann man auch übersetzen aus dem Griechischen mit sie geraten außen vor. Sie geraten an die Seite. Beim Fußball würde man vielleicht sagen, sie stellen sich ins Abseits im Blick auf die wirklich Glaubenden. Wohlgemerkt, Jesus spricht hier nicht von Menschen, die kein Interesse haben am Evangelium, die nur mit einem inneren Widerwillen sich eine Predigt anhören, die vielleicht sich am liebsten alle möglichen Entschuldigungen einfallen lassen, nur um ja nicht häufig unter das Wort Gottes zu kommen. Nein, nein, er spricht hier von Menschen, die hören, die es mit Freuden aufnehmen, die sich freuen darüber und die dann nicht nach Hause eilen und über das, was sie gehört haben, vielleicht spotten oder sagen, gut, dass es vorbei ist. Aber es ist deutlich, dass diese Leute, bei denen das Wort Gottes auf Felsen gefallen ist, keinen Heilsglauben haben. Denn, so fährt der Sohn Gottes fort, wenn dann die Zeit der Versuchung kommt, dann stellen sie sich ins Abseits, dann gleiten sie weg. Für das Wort Zeit steht hier in Lukas 8 nicht das Wort, mit dem wir unsere Uhrzeit messen, sondern hier steht ein Wort, das so viel meint wie Situation. Die Situation der Versuchung. Es kann zu ganz bestimmten Konstellationen in deinem Leben kommen und dann war es das gewesen, oder? An verschiedenen Stellen macht die Heilige Schrift deutlich, dass Versuchungen niemals wahrhaftigen Rettungs- und Heilsglauben zerstören können. Aber wie du dich in Versuchungen, in Anfechtungen verhältst, das ist ein Test dafür, ob es sich bei dir lediglich um eingebildeten Glauben handelt oder um wahrhaftigen Glauben. Oder so wie Jakobus später sagt, um lebendigen Glauben. Oder wie wir es heute im Heidelberger Katechismus noch hören werden, um wahren Glauben. In gewissem Sinn dreht sich der gesamte Jakobusbrief um genau diese Frage. Ist dein Glaube ein eingebildeter Glaube oder ist es ein wahrhaftiger Glaube? Ist unser Glaube ein toter Glaube, wie es Jakobus dann in Jakobus 2 nennt, oder ist es ein lebendiger Glaube? Das Wort, das Jesus in Lukas Kapitel 8 für Versuchung verwendet, ist dasselbe Wort, das Jakobus hier in Jakobus 1 verwendet, wenn er uns aufruft, es für lauter Freude zu achten, wenn man in mancherlei Anfechtungen oder Versuchungen fällt. Vers 2. Gemäß der Heiligen Schrift haben Versuchungen, die uns treffen, unterschiedliche Zwecke, unterschiedliche Ziele. Es kann sein, dass Gott sie uns sendet, um uns zu demütigen, um uns zu erziehen, um uns wieder einmal zu zeigen, was alles in uns ist. Denken wir etwa an Hebräer Kapitel 12. Da sagt es die Schrift: Achte es nicht gering, wenn Gott dich züchtigt. Er tut das, weil er dich liebt. Es ist auch möglich, dass Gott uns Versuchungen oder Schwierigkeiten sendet, um uns von der Welt, an die wir immer noch so stark gebunden sind, loszuschmieden, loszuketten. Petrus schreibt einmal, die Zeit ist genug. um den Lüsten der Menschen gelebt zu haben, um uns auszurichten auf das Ewige. Schließlich kann es auch sein, dass Gott uns in Versuchungen hineinführt, damit wir andere besser trösten können. Paulus schreibt das einmal. Der Gott des Trostes tröstet uns in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Mit anderen Worten, Gott führt uns in Tiefen hinein, damit wir bessere Seelsorger für andere sind. Aber hier in unserem Abschnitt will der Heilige Geist, dass wir unsere Versuchungen, unsere Schwierigkeiten als einen Test zu verstehen lernen. Und bei den Schwierigkeiten geht es um eine Prüfung, damit die Echtheit des Glaubens zum Vorschein kommt. Während in Zeiten der Versuchung der eingebildete Glaube als Scheinglaube demaskiert wird, wird der wahre Glaube, der Heilsglaube, in Zeiten der Versuchung durchfallen. Durchhalten natürlich. Er wird bestehen bleiben und er wird stärker werden. In der letzten Predigt aus dieser Predigtreihe über die Verse 2 bis 4 aus Jakobus 1 hatten wir einige Komponenten gesehen, wie wir durch Anfechtungen, durch Drangsale hindurchkommen. In Vers 2 sagt Jakobus, achte es für lauter Freude, wenn du in Anfechtungen gerätst. Jakobus sagt nicht, dass du dich in Schwierigkeiten gut fühlen musst, aber er sagt, nimm diese Situation in einer im Glauben, im Blick auf Gott, positiven Einstellung an. Und Vers 3, Jakobus 1, Vers 3, ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Es geht bei den Versuchungen, die uns treffen, also darum, dass wir sie recht verstehen, dass wir einen rechten Blick für sie bekommen. Und das ist nicht leicht. Und drittens, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Nachdem der Glaube durch die Versuchungen gegangen ist und dort bewährt ist, entspricht das, was dich dann erwartet. Ich sag mal, eine Art von Ritterschlag. Hab eine positive Einstellung im Glauben. Blick auf die Versuchungen. Hab ein Verständnis und du bekommst eine herrliche Perspektive. Aber nun die Frage an uns. Wie verhält es sich dann, wenn das alles bei mir nicht vorhanden ist? Was ist, wenn wir zu den Drangsalen in unserem Leben keine positive, keine freudige Einstellung finden? Sondern wenn uns immer wieder der Gedanke überfällt, warum gerade wieder mir? Immer ich. Ich fange an, gegen Gott zu grollen und gegen seine Führungen zu rebellieren. Wenn es sich in unserem Leben so verhält, dann, so sagt Jakobus, benötigen wir Weisheit. Weisheit von Gott. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Es geht um Weisheit für die Zeit der Versuchung. Und ich verkündige Ihnen heute Morgen das Wort Gottes, und zwar unter dem Thema: In Anfechtungen ist Weisheit unverzichtbar. In Anfechtungen ist Weisheit unverzichtbar. Und wir sehen zwei Punkte. Erstens, die Weisheit, sie kommt von Gott. Darum erbitte sie von ihm im Glauben. Und zweitens, Die Weisheit empfängst du nicht mit einem geteilten Herzen. Also erstens, die Weisheit kommt von Gott, darum erbitte sie von ihm im Glauben. Das sind die Verse 5 und 6a. Und dann, Weisheit empfängst du nicht mit einem geteilten Herzen, die Verse 6b bis 8. Erstens, Weisheit kommt von Gott, darum erbitte sie von ihm im Glauben. Wenn aber jemand unter euch es an Weisheit mangelt, Jakobus 1, Vers 5. Jakobus scheint hier von Versuchungen zur Weisheit zu springen, aber das ist ein Irrtum. Vielmehr weiß er, dass wir gerade in unseren Versuchungen, in den Anfechtungen, in den Schwierigkeiten Weisheit benötigen. Was ist hier mit Weisheit gemeint? Ihr Lieben, es gibt Weisheit dieser Welt. Und diese Weisheit ist nicht immer schlecht. Es gibt so etwas wie Lebenserfahrung. Und das ist in vieler Hinsicht sinnvoll, um durch dieses Leben hindurchzukommen. Jesus spricht einmal von einer solchen Lebensweisheit und sagt, dass vielfach die Kinder der Welt im Umgang mit ihresgleichen weiser sind als die Kinder des Lichts. Die verstehen das, wie man es machen muss. Aber vielfach ist irdische Weisheit auch verlogen. Jakobus schreibt einmal, wir lasen es vorhin in Jakobus 3, wenn ihr bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht gegen die Wahrheit. Tut nicht so, als wenn ihr wahrhaftig seid. Du weißt, was in deinem Herzen ist. Denn das ist Ausdruck nicht deiner Weisheit von oben, sondern es zeigt sich darin eine irdische, eine seelische und eine dämonische Weisheit. Jakobus sieht das ganz offensichtlich in einer Linie. Bei der Weisheit, über die wir hier lesen, in unserem Abschnitt, geht es um etwas völlig anderes. Es geht um die Weisheit, von der Jakobus in Jakobus 3 einmal sagt, dass es die Weisheit von oben ist. Es geht um Weisheit aus der Ewigkeit. Es geht um Weisheit, die uns bereit macht, fähig macht für die Ewigkeit. Und es geht um Weisheit, dass wir in Schwierigkeiten nicht auf unser Vermögen, nicht auf unsere Kräfte bauen, sondern auf Gott. Was das ist, will ich zunächst einmal anhand eines Beispiels aus dem Alten Testament Ihnen illustrieren. Und zwar komme ich noch einmal zurück auf David. David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes. David hatte gerade den Goliath erledigt. Und daraufhin berief ihn Saul an seinen Hof. Wir lesen das alles in 1. Samuel Kapitel 18. Und es wird uns berichtet, dass Jonathan und David einen Bund schlossen. Und David wurde zum Oberbefehlshaber der Truppen Sauls berufen. Alles lief glatt. Die Karriere, sie ging steil nach oben. Doch dann plötzlich, wie aus heiterem Himmel, änderte Saul seine Einstellung über David. Der König geriet plötzlich, ganz wie aus heiterem Himmel, in Wut über ihn und schleuderte mehrfach seinen Speer gegen David, um den Mann, der gerade doch Goliath, den Philister, besiegt hatte, an die Wand zu nieten. Und um ein Haar wäre ihm das ja auch gelungen. Ganz knapp konnte David ausweichen. Und als dieser Mordanschlag da nicht gelang, dann so lesen wir bezeichnenderweise, Saul fürchtete sich vor David. Normalerweise würden wir denken, es muss umgekehrt sein. David fürchtete Saul. Aber nein, es war genau umgekehrt. Saul fürchtete den David. Nicht wahr? Wer den Willen Gottes tut, der geht still, der geht im Glauben seinen Weg, während der Gottlose flieht oder auch hektisch wird. Dann heißt es weiter, Saul ernannte den David zum militärischen Führer über eine Tausendschaft. Nun, im Vergleich zum Oberkommandanten sämtlicher Truppen war das eine Degradierung. Aber David nahm diese Degradierung hin. Und als Saul sah, dass er auf diese Weise den David nicht klein kriegen konnte, da wechselte er nicht sein Ziel, aber seine Methode. Saul wurde freundlich zu David. Teuflisch freundlich. Er bot ihm seine Tochter Merab zur Frau an. Aber als dann die Hochzeit kurz davor stand, bekam sie jemand anders. Bekam sie Adriel, der Meholathiter. Wieder wurde David gedemütigt. Wieder musste er in seiner Umgebung bei seinem König, wir würden vielleicht heute sagen bei seinem Chef, nur Verlogenheit, nur Falschheit und Treulosigkeit entdecken. Und was tat David? Der schändlich Betrogene, was hätten wir dann getan? David kehrte nicht zurück nach Bethlehem, sondern er ging weiter seinen Weg. Er kam seinen Pflichten am Hof Sauls weiter nach. Dann ereignete sich Folgendes. Michal, eine andere Tochter Sauls, verliebte sich in David. Saul triumphierte innerlich. Er triumphierte nicht deswegen, weil er dem David seine Tochter gönnte. Nein, der Grund war ein ganz anderer. Saul dachte, jetzt hab ich den David. Jetzt kann ich ihn in die Pfanne hauen. Und er schickte ihn zu den Philistern. Aber auch das bestand David. Und dann wurde David, es ging ja nicht mehr anders, der Schwiegersohn Sauls. Aber gerade dann kam die Verfolgung. Und David ergriff die Flucht. Es geht mir bei dieser Schilderung heute Morgen um einen einzigen Punkt. Das Verhalten Davids, es spiegelt genau diese Weisheit wider, um die es dem Heiligen Geist hier in unserem Abschnitt geht. Wenn du in Versuchungen kommst, wenn du in Schwierigkeiten kommst, dann erbitte von Gott die Weisheit, die du dann benötigst. David, bei ihm folgte eine Demütigung nach der anderen. Er wurde nach Strich und Faden übers Ohr gehauen, betrogen und reingelegt. Und David, der rebellierte nicht, sondern er nahm das alles aus der Hand des Herrn. Ich lese hierzu mal einen Psalm, den David viel, viel später gebetet hatte, als er vor seinem eigenen Sohn, vor Absalom, fliehen musste. Psalm 3, wir haben ihn vorhin gesungen. Da sagt David, ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich, bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Das, genau das, ist die Perspektive der Weisheit von oben. Salomo erforderte einmal dazu auf, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was Salomo hier sagt, ist, wenn du durch Versuchungen gehst, dann verlass dich nicht, auch nicht zum Teil, auf deinen Intellekt oder auf dein geistiges Vermögen. Vielmehr vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Auf allen deinen Wegen erkenne ihn. Er wird deine Pfade leiten. Sprüche 3, die Verse 5 und 6. Mit anderen Worten, sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Bau nicht auf deine eigenen Fähigkeiten oder Ressourcen, die du meinst zu haben. Schau nicht für dich selbst nach Antworten aus, sondern bitte Gott um Weisheit von oben. Der Grund, in Zeiten der Versuchung auf den Herrn mit ganzem Herzen zu vertrauen, liegt daran, dass Versuchungen die Funktion haben, unser Vertrauen auf Gott zu richten und auf Gott allein. Sie haben auch den Zweck, unser Gebetsleben zu intensivieren. Gerade in Zeiten, in denen es eng wird, werden wir vom Horizontalen hin zum Vertikalen geführt, nach oben. Genau dafür ist Weisheit erforderlich. Lerne in Versuchungen, in Bedrängnissen, dich mehr auf Gott auszurichten, an ihn zu klammern. Wenn aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, er erbitte sie von Gott. Und das, was Jakobus hier sagt, das ist nicht eine Empfehlung, das ist nicht so ein Tipp, sondern es ist ein Befehl, es ist eine Anweisung. Gerade in Zeiten der Versuchung, schreie zu Gott. Wende dich an ihn in deiner Not. Jakobus gibt in seinem Brief öfters Anweisungen im Blick auf das Gebet. Und was auffällt, ist, dass sie vielfach sehr kurz sind, knapp, militärisch knapp. Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand unter euch Trübsal oder Unrecht? Er bete. Punkt. Ohne Kommentar. Oder Kapitel 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Punkt. Hier in unserem Abschnitt richtet sich der Befehl darauf, dass wir göttliche Weisheit, göttliche Einsicht erhalten. Ich sage es einmal so, dass wir unsere Schwierigkeiten zu sehen lernen in göttlicher Perspektive. Normalerweise, wenn man in Drangsale hineingerät, wenn sich vor uns Abgründe auftun, wenn sich alles wie Mauern vor uns türmen, dann scheint die naheliegendste Lösung zu sein, wir suchen nach einer Änderung der Situation. Wir suchen Hilfe bei Menschen. Es kann durchaus möglich sein, dass Gott will, dass wir eine göttliche Wahrheit durch einen anderen Bruder oder durch eine andere Schwester erhalten. Aber dann ist es noch immer Weisheit, die wir von Gott empfangen und die uns auf Gott hinlenkt. Weisheit von Gott zu bekommen, das heißt dann nichts anderes, als gerade in einer Versuchung nicht um die Änderung der Situation zu beten, sondern zu lernen, sie aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und dieses Lernen, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht, also zu sehen lernen, dass eine Versuchung eine Chance ist, im Glauben trainiert zu werden, Gott alles hinzulegen, das ist verbunden mit einer herrlichen Verheißung. Es ist verbunden mit der Verheißung, dass Gott diese Weisheit willig gibt und er gibt sie ohne Vorwurf. Gern gibt er sie. Das meint so viel wie ohne Vorbehalte, ohne Reserven, ohne zu zögern. Etwas später lesen wir dann in Jakobus 1, Vers 17, dass Gott der Geber aller guten Gaben ist. Es geht um die Weisheit, in deinen Versuchungen die Hand Gottes zu sehen und dich an ihn, an Gott zu klammern. Und auf diese Weise wirst du im Glauben trainiert, wirst im Glauben, in deiner Bindung an Gott, stärker und fester. Um im Bild des Gleichnisses von Jesus zu bleiben, dann ist dein Glaube nicht flach. Es ist nicht ein Glaube, der auf einem felsigen Untergrund wächst und dann sehr schnell wieder verschwindet, sondern er schlägt tiefe Wurzeln. Auch im Folgenden bleibt Jakobus bei dem so wichtigen Thema des Gebets. Er betont, derjenige, der in die Versuchung geraten ist, er bitte Gott im Glauben und zweifle nicht. Und dieses Bitten im Glauben, das stellt Jakobus hier in einen scharfen Kontrast zu einem Bild aus der Natur. Wer zweifelt, der entspricht einer Woge im Wasser, die hin und her geworfen wird. Und damit sind wir beim zweiten Punkt unserer Wortverkündigung. Diese Weisheit von Gott empfängst du nicht mit einem geteilten Herzen. Zunächst hatte Jakobus uns auf Gott hingewiesen. Gott, der allen bereitwillig gibt, gern gibt, ohne Vorbehalte. Und dann blickt er jetzt auf uns Menschen. Und er blickt auf uns in der Situation der Versuchung. Und da weist er auf Folgendes hin. Wenn es in deinem Leben einen Mangel an dieser Weisheit von oben gibt, einen Mangel gibt im Blick auf Weisheit, wenn du in Versuchungen, in Schwierigkeiten dich befindest, wenn du sie nicht für lauter Freude achtest, dann ist das nicht der Fehler Gottes. Wenn wir angesichts unserer Anfechtungen uns innerlich weigern, Gott zu vertrauen, wenn wir uns weigern zu glauben, dass Gott es auch dann gut mit uns meint, dann ist das nicht die Schuld Gottes, sondern es ist deine Schuld. Lassen Sie mich hier einmal konkret werden. Du hast einen Plan, ein Vorhaben und es klappt nicht. Es klappt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Alles läuft schief. Alle Wege enden im Nichts. Oder du befindest dich gerade in finanziellen Schwierigkeiten. Oder gerade hat dein Chef dich auf dem Kicker. Oder du findest keinen Anschluss an Schulfreunde in der Klasse, an Studienkollegen an der Universität. Oder fühlst dich sonst in deinem Leben isoliert, ausgegrenzt von anderen. Kannst du innerlich dagegen rebellieren. Und du kannst sogar deinen Groll in dich hineinfressen. Etwa im Sinn von, wieso gerade wieder mir. Oder aber du sagst im Glauben, im Vertrauen auf Gott, ich will mich in dieser misslichen Situation jetzt ganz auf Gott werfen. Wenn dir diese Weisheit mangelt, diese Weisheit, deine Situation zu begreifen, als Chance, um Vertrauen auf Gott zu lernen, dann, so sagt Jakobus, liegt das an deinem geteilten Herzen. Übrigens, eigentlich ist das Wort, das Jakobus hier verwendet, nicht zu übersetzen mit geteiltem Herzen, sondern eigentlich meint es doppeltes Herz. Wir haben ein doppeltes Herz. Wir haben dann gewissermaßen in unserer Brust zwei Seelen. Wir schielen gewissermaßen. Einerseits natürlich, wir sind fromm und wir wenden uns an Gott. Wir richten uns auf Gott. Andererseits aber haben wir im Auge, so schnell wie möglich aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Und dann suchen wir nach unseren entsprechenden Möglichkeiten. Wir lagen nicht auf unseren Knien mit einem einfachen, und hier gilt wirklich einfältigen Glauben, der ganz ausgerichtet ist auf Gott. Wir blickten nicht ungeteilt auf Gott, sondern wir waren eben wie eine Woge hin und her gerissen. Das Wort Gottes spricht hier von einem Menschen, der irgendwie durchaus zu Gott gehören will, aber eben dann doch nicht so richtig. Praktisch lebt er im Zeichen seiner Wünsche und damit im Horizont seiner irdischen Ziele. Praktisch zählt für ihn nicht praktisch die Blickrichtung auf Gott. In der Bergpredigt sagt Jesus einmal, das geht nicht. Du hast nur ein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Und solange wir ein doppeltes Herz haben, glauben wir an Gott. Aber dann doch nicht wirklich. Vielmehr glauben wir an unsere Möglichkeiten. Dass wir einen Ausweg finden. Dass wir ihn hinkriegen, diesen Ausweg. Und damit zweifeln wir im Grunde an Gott. Und solange das der Fall ist, so sagt uns das Wort, schwanken wir umher wie eine Meereswoge. Es ist erstaunlich, Jakobus beharrt auf diesem Punkt. Offensichtlich will er nicht, dass wir das überlesen. Er sagt nicht nur, wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird, sondern er fügt hinzu, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein solcher Mensch, er denke nicht. Jakobus betont, wenn du meinst, wenn du dir einbildest, dass du in dieser Doppelheit deines Herzens etwas von Gott bekommen wirst, dann belügst du dich selbst. Du könntest natürlich so denken. Du könntest dich in die Illusion hineinsteigern, alles sei in Ordnung, ich bin ja religiös. Aber nichts ist hier in Ordnung mit dir. Derjenige, der Gott nicht vertraut, mit einem einfältigen Herzen, geradlinig, ist jemand, der zweifelt. Es ist jemand, der daran zweifelt, dass Gott uns Anfechtungen gibt, damit wir trainiert werden, um uns ganz auf Gott zu werfen. Und wenn wir das nicht lernen, dann empfangen wir nichts. Frage: Wollen wir uns selbst in unserem christlichen Leben etwas vormachen? Wollen wir so tun, als wenn wir glauben, oder wollen wir wirklich, wahrhaftig Gott vertrauen? Und wenn wir da Schwierigkeiten haben, ihn anflehen um die Weisheit von oben. Dieses Thema ist wichtig und deswegen spricht Jakobus eine Warnung am Schluss aus. Ein Mann mit einem geteilten Herzen, er ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ich könnte hier jetzt Schluss machen, aber ich möchte doch noch auf eine Frage eingehen. Wie verhält es sich denn nun konkret mit unerhörten Gebeten? Die Frage tauchte ja am vergangenen Sonntag in der Bekenntnisunterweisung auf. Und ich möchte die Gelegenheit dieses Abschnittes wahrnehmen in dieser Predigt im Rahmen von Jakobus auf diese Frage einzugehen. Es gehört ja zu unseren schmerzlichen Erfahrungen in unserem Leben, dass wir Gott um etwas bitten, vielleicht gar nicht für uns persönlich. Wir bitten für jemand anderen. Wir müssen dann feststellen, dass Gott unser Gebet, unsere Fürbitte für unseren Bruder oder für unsere Schwester nicht erhört. Was ist dann die Ursache? haben wir dann also nicht richtig gebetet? Jakobus gibt hier in unserem Abschnitt einen Grund an für nicht erhörliches Gebet. Er sagt, wer zweifelt, der muss nicht meinen, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Gemäß diesem Wort kann Zweifel an Gott, dem Herrn und an seinen Verheißungen die Ursache davon sein, dass der Herr nicht auf uns hört. Auch an anderen Stellen im Jakobusbrief spricht Jakobus über das Beten, das Gott nicht erhört. Am deutlichsten ist das eine Stelle, wir lasen sie auch vorhin in Jakobus Kapitel 4, die Verse 2 bis 3. Da spricht er davon, dass man betet und wieder nicht in ernsthafter Ausrichtung auf Gott, sondern in einer bösen Absicht. So, dass wir es in unseren eigenen Lüsten vergeuden. Ich lese nochmal die Verse 2 und 3 aus Jakobus 4. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet, könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Es ist deutlich, es ist weltliche Gesinnung, weltliche Lüsternheit, die dem Erhören unserer Gebete im Wege steht. Und dazu steht dann im Kontrast der Bericht über ein Gebet, das wir am Ende des Jakobusbriefes finden. Dort geht es um das Gebet für jemanden, der krank ist. Und er bekommt die Anweisung, er möge die Ältesten der Gemeinde rufen lassen. Sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und dann heißt es weiter, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Und gleich darauf heißt es dann weiter, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet oder damit ihr gerettet werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Es vermag nicht alles, aber es vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und das heißt hier im Kontext von Jakobus, wenn es geradlinig ist. Einfältig. Dann kommt ein Beispiel. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, er betete ernstlich, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Und da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Nun noch einmal die Frage. Wenn Gott unser Gebet nicht erhört, müssen wir dann also folgern, dass wir, so wie Jakobus es hier sagt, nicht ernsthaft gebetet haben, nicht intensiv genug? Müssen wir dann folgern, dass wir gebetet haben, um es in unseren Lüsten zu vergeuden, wie es in Jakobus 4 geschrieben steht? Oder müssen wir sagen, dass wir dann gebetet haben mit einem geteilten, doppelten Herzen, wie hier in Jakobus 1? Wie müssen wir das nicht erhört werden deuten? Und so viel ist aus Jakobus 5 und Jakobus 4 und auch hier an unserer Stelle deutlich. Es macht bei unserem Beten etwas aus, ob wir auf Gott ungeteilt ausgerichtet sind oder ob wir in einer weltlichen, egoistischen Gesinnung beten. Wir sollten uns also warnen lassen durch diese Stelle. So doppelt nicht zu beten. Aber es ist gefährlich, wenn wir umgekehrt von einem nicht erhört werden auf eine weltliche Gesinnung oder auf ein geteiltes Herz bei uns oder bei anderen kausal schließen. Nicht dann sind wir schnell bei der Einstellung, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, dann glauben wir nicht wirklich. Wenn wir nicht wieder gesund werden, dann haben wir nicht den richtigen Glauben. Diese Einstellung entspricht etwa den Ideen, die wir innerhalb der charismatischen Bewegung finden und das dortige Glaubensverständnis. Nein, so herum nicht. Und jetzt achten wir noch einmal auf diese ersten Verse hier in Jakobus 1. Denn hier am Anfang des Briefes betont Jakobus ja ausdrücklich, dass das Gebet nicht den Sinn hat, dass Gott durch das Gebet alle Schwierigkeiten in deinem Leben beseitigt. Sondern wenn man so will, sagt er hier genau das Gegenteil. Das Erste, worum es beim Beten geht, ist ungeteilt auf Gott zu harren. Gerade in Schwierigkeiten, gerade in Versuchungen, gerade in Anfechtungen. Merken wir, es geht nicht darum, dass wir so schnell wie möglich aus unseren Schwierigkeiten herauskommen, sondern es geht um die Weisheit, dass wir im Glauben vor Gott lernen, diese unsere Situation, in der wir uns befinden, diese unsere Versuchung, diese unsere Anfechtung von Gott her zu sehen lernen und als Chance zu begreifen, dass sie unsere Verbindung zu Gott stärkt. Mit anderen Worten, es geht hier in Jakobus 1 um Folgendes. Erstens sagt Jakobus sehr deutlich, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, dann liegt das nicht an Gott. Gott ist nicht tot, so wie die Welt denkt und dann meint, achtlos an ihm vorbeileben zu dürfen. In Psalm 65 wird Gott der Hörer des Gebets genannt. Das ist ein Name von ihm. Zweitens, es geht bei unserem Beten aber nicht in erster Linie, nicht vorrangig darum, dass dadurch unsere Situation äußerlich verändert wird, sondern es geht darum, dass wir lernen, die Perspektive Gottes zu bekommen, das heißt Weisheit zu bekommen. Es geht vor allem um die Weisheit, mit der wir verstehen, dass die Schwierigkeiten, in denen wir uns befinden, von Gott uns als Prüfungen gegeben sind, die uns, ich sag mal, zum Glaubenstraining gegeben sind. Es geht um die Frage, ist unser Treten vor Gott einfältig im Glauben? Ist bei unserem Beten Gott im Zentrum? Oder suchen wir nicht doch die Befriedigung unserer Lüste? Wir werden gleich am Ende des Gottesdienstes wieder das Unser Vater beten. Und bitte achten wir einmal darauf, die ersten drei Bitten sind voll und ganz auf Gott ausgerichtet. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und erst danach sind wir dran und unser täglich Brot. Im Gebet geht es in erster Linie um Gottes Sache, nicht um die Befriedigung unserer Wünsche. Und drittens, ein geteiltes Herz, ein schwankender Mensch, der nicht auf Gott ausgerichtet ist, er erfährt keine Gebetserhörungen. Jedenfalls keine Gebetserhörungen, die diese Weisheit im Blick haben. Darum wiederhole ich ausdrücklich noch einmal. Wir wollen bitte nicht das Umgekehrte folgern und sagen, jeder Mensch, der nicht durch das Gebet eine Änderung der Situation erfährt, der ist ein ungläubiger Mensch. Ich will auch dazu nur ein einziges Gegenbeispiel noch zum Abschluss erwähnen. Ich glaube, wenn es einen Mann im Alten Testament gibt, in der Bibel überhaupt, den wir als Vorbild nehmen können für einen rechten Beter, dann war das Daniel. Das lesen wir von Daniel. Dieser Mann, er lebte in einer gottlosen Umgebung in Babylon und er führte dort ein heiliges Leben. Und tagtäglich wandte er sich dreimal im Gebet zu Gott. Und eines Tages las er eine Schriftrolle des Propheten Jeremia. Und er las, dass die Gefangenschaft des Volkes Gottes 70 Jahre dauern wird. Und natürlich war dann sofort die Frage, die Daniel stellte, wann ist diese Zeit zu Ende? Und was lesen wir? Sofort kam ein Engel. Sofort. Und gab ihm eine Antwort, sogar viel mehr als diese Antwort. Aber dann, und das bitte achten wir auch, ein Kapitel später in Daniel 10, dann lesen wir erneut von einer himmlischen Gestalt. Diese Gestalt musste dem David wieder eine Offenbarung bringen. Aber dieser Engel kam nicht unverzüglich, sondern er kam, ich sag mal, verspätet an. Ich lese mal die Verse Daniel 10, die Verse 10 bis 13. Und siehe, eine Hand rührte mich an, sodass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Und da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer deiner vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Daniel wurde sofort erhört. Aber bis die Antwort bei Daniel ankam, dauerte es 21 Tage. Was heißt das? Daniel betete hier nicht für sich. Es ging nicht darum, dass er irgendwas in seinen Lüsten vergeudete. Hier betete auch kein wankelmütiger Mann. Aber dass die Erhörung dieses Gebetes nicht sofort bei Daniel ankam, das lag darin, dass in dieser Welt das Reich Gottes bedrängt wird, Behinderungen, Verzögerungen erfährt und der allmächtige Gott leistete sich in seiner Allmacht nicht immer seine Allmacht durchzusetzen. So kam die Erhörung bei Daniel mit, ich sag mal, mit Verspätung an. Also lassen Sie uns bitte nicht sagen, jeder, der nicht von Gott erhört wird, ist ein Ungläubiger, ein wankelmütiger Mensch. Da gibt es auch andere Gründe. Aber das wollen wir heute mitnehmen. Achte deine Versuchungen, deine Schwierigkeiten für lauter Freude. Und wenn dir dazu einmal die Weisheit mangelt, um diese Perspektive zu bekommen, dann geh auf deine Knie, damit du die Weisheit bekommst, ein Verlangen zu haben, dass Gott in und durch die Schwierigkeiten, in der du dich befindest, Gott verherrlicht wird. Amen.